We'll be right back. Я сейчас приду.
Разрешите перекурить?
Оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш фильм.
NDR Kultur zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 49. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Die Lesung, die bei NDR Kultur in Hannover im Februar 2013 in der Regie von Anna Hartwig entstanden ist, ist beim DAV Berlin als Hörbuch erschienen. Anna Karenina wurde anfänglich als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift Russischer Kurier veröffentlicht. Doch bevor die letzte Folge publiziert wurde, überwarf sich Tolstoi mit dem Herausgeber der Zeitung wegen unterschiedlicher politischer Ansichten. Erst danach, im Jahr 1878, wurde der vollständige Roman gedruckt und in Buchform veröffentlicht. Zu Beginn unserer heutigen Lesung befinden wir uns auf dem Landgut von Konstantin Lewin, wohin er mit seiner Frau Kitty gezogen ist. Noch ist das Leben zu zweit für die beiden ungewohnt, besonders für Kitty. Während ihres Kuraufenthaltes im deutschen Bad Soden hat sie nicht nur gelernt, kranke und alte Menschen zu pflegen, Für sie ist es auch selbstverständlich, bei der Hausarbeit selbst mit anzupacken. Damit verärgert sie jedoch die Diener, insbesondere Lewins lang gediente Haushälterin Agafja Michailowna. Außerdem bekommt Lewin Post von der ehemaligen Geliebten seines Bruders Nikolai, Marja Nikolajewna. Nikolai ist das schwarze Schaf der Familie. Er hat Spielschulden, trinkt zu viel Alkohol und auch seine Beziehung zu Marja, einer Prostituierten, hat seinen Ruf weiter beschädigt. Lewins anderer Bruder, Sergei Iwanowitsch, hat daher den Kontakt zu Nikolai abgebrochen. Es liest wieder Ulrich Nöten.
16. Als Lewin nach oben kam, saß seine Frau beim neuen silbernen Samowar und dem neuen Teegeschirr, hatte die alte Agafja Michailowna am kleinen Tischchen Platz nehmen lassen und ihr ein Tässchen Tee eingeschenkt, und nun las sie einen Brief von Dolly, mit der sie in ständigem und regen Briefwechsel stand. »Ja, hat mich Platz nehmen lassen, Eure Gnädige, bei sich am Tisch«, sagte Agafja Michailowna und lächelte freundlich zu Kitty hinüber. Diesen Worten entnahm Lewin die Lösung des Dramas, das sich in letzter Zeit zwischen Agafja Michailowna und Kitty abgespielt hatte. Er sah, dass trotz allen Kummers, den die neue Hausherrin Agafja Michailowna zugefügt hatte, da sie ihr die Zügel aus der Hand nahm, Kitty dennoch gesiegt und sie dazu gebracht hatte, sie lieb zu gewinnen. »Da habe ich einen Brief an dich aufgemacht«, sagte Kitty und reichte ihm einen unbeholfen adressierten Brief. »Er kommt anscheinend von jener Frau bei deinem Bruder«, sagte sie. »Gelesen habe ich ihn nicht. Das hier ist von den meinen und von Dolly. Stell dir vor, Dolly hat Grischa und Tanja zum Kinderball bei den Sarmatskis ausgeführt. Tanja als Markise.« Aber Lewin hörte nicht zu. Errötend nahm er den Brief von Marja Nikolajewna, der ehemaligen Geliebten seines Bruders Nikolai, und begann ihn zu lesen. Es war schon der zweite Brief von Marja Nikolajewna. Im ersten Brief hatte Marja Nikolajewna geschrieben, der Bruder habe sie ohne ihre Schuld fortgejagt, und hatte mit rührender Naivität hinzugesetzt, obgleich sie wieder im Elend sei, bitte sie um nichts und wünsche nichts. Nur drücke ihr der Gedanke das Herz ab, dass Nikolai Dmitrijewitsch ohne sie verloren sei aufgrund seines schwachen Gesundheitszustands, und sie bat den Bruder, auf ihn Acht zu geben. Diesmal schrieb sie etwas anderes. Sie hatte Nikolai Dmitrijewitsch gefunden, hatte sich in Moskau wieder mit ihm zusammengetan und war mit ihm in die Gouvernementsstadt gefahren, wo er eine Stelle bekommen hatte. Aber dort habe er sich mit dem Vorgesetzten zerstritten und sei nach Moskau zurückgefahren, unterwegs aber so krank geworden, dass er wohl kaum wieder aufstehen werde, schrieb sie. Ständig spricht der Herr von ihnen, und Geld ist auch keines mehr da. Lies mal, Dolly schreibt über dich, hob Kitty lächelnd an, stockte aber sofort, als sie den veränderten Gesichtsausdruck ihres Mannes bemerkte. Was hast du, was ist? Sie schreibt mir, dass Nikolai, mein Bruder, im Sterben liegt. Ich fahre hin. Kittys Gesicht veränderte sich sofort. Die Gedanken an Tanja als Markise, an Dolly, alles war verschwunden. Wann willst du fahren? Fragte sie. Morgen. Ich komme mit, darf ich? Fragte sie. Kitty, was soll das? Sagte er vorwurfsvoll. Was das soll? Sie war gekränkt, dass er ihren Vorschlag wie mit Unwillen und Verdruss aufnahm. Warum sollte ich nicht mitfahren? Ich werde dich nicht stören, ich fahre, weil mein Bruder stirbt, sagte Lewin. Wozu du, wozu? Aus demselben Grund wie du. Auch in einem für mich so wichtigen Moment denkt sie nur daran, dass sie sich langweilen wird allein, dachte Lewin. Und dieser falsche Zungenschlag bei etwas so Wichtigem ärgerte ihn. Das ist unmöglich, sagte er streng. Agafja Michailowna sah, dass sich ein Zank anbahnte, stellte leise ihr Tässchen ab und ging hinaus. Kitty bemerkte es nicht einmal. Der Ton, in dem ihr Mann die letzten Worte gesagt hatte, kränkte sie besonders deshalb, weil er offenbar nicht glaubte, was sie gesagt hatte. »Und ich sage dir, wenn du fährst, dann fahre ich mit dir, fahre unbedingt«, hob sie hastig und zornig an. »Warum ist das unmöglich? Warum sagst du, das sei unmöglich?« »Weil ich, wer weiß, wohin fahren muss, wer weiß, auf welchen Straßen und in was für Gasthäusern. Du wirst mich behindern«, sagte Lewin, bemüht, kaltblütig zu bleiben. »Kein bisschen, ich brauche nichts«, Wo du bist, kann auch ich. Na, schon allein deshalb, weil diese Frau dort ist, mit der du keinen Umgang haben kannst. Ich weiß nichts und will nicht wissen, wer dort ist und was. Ich weiß nur, dass der Bruder meines Mannes stirbt und mein Mann zu ihm fährt. Und ich fahre mit meinem Mann um. Kitty, sei nicht empört. Überleg doch mal. Das Ganze ist so wichtig, dass mich der Gedanke schmerzt, du könntest ein Gefühl der Schwäche damit vermengen, den Wunsch, nicht allein zu bleiben. Also, wenn es dir langweilig ist allein, also fahr nach Moskau. Na bitte, immer musst du mir üble, gemeine Gedanken unterschieben, sagte sie mit Tränen der Kränkung und des Zorns. Ich habe das nicht, weder Schwäche noch... Ich fühle, dass es meine Pflicht ist, bei meinem Mann zu sein, wenn er Kummer hat. Aber du willst mir absichtlich wehtun, willst absichtlich nicht verstehen... Levin stand auf, außerstande, seinen Unmut länger zu zügeln. »Nein, es ist ja furchtbar, regelrecht ein Sklave zu sein«, schrie er. Doch im gleichen Augenblick spürte er, dass er gegen sich selbst wütete. »Weshalb hast du dann geheiratet? Wärst du frei geblieben? Weshalb nur, wenn es dich nun reut?« stieß sie hervor, sprang auf und rannte in den Salon. Als er ihr nachkam, war sie tränenerstickt. Er begann zu sprechen, suchte nach Worten, die sie gar nicht umstimmen, sondern nur beruhigen sollten. Aber sie hörte ihm nicht zu und ging auf nichts ein. Er beugte sich zu ihr und nahm ihre widerstrebende Hand. Er küsste ihre Hand, küsste die Haare, küsste erneut die Hand. Sie schwieg. Aber als er ihr Gesicht in beide Hände nahm und »Kitty« sagte, fasste sie sich auf einmal, weinte noch ein wenig und versöhnte sich. Beschlossen wurde, morgen gemeinsam zu fahren. Levin sagte zu seiner Frau, er glaube ihr, dass sie nur mitfahren wolle, um nützlich zu sein, stimmte zu, dass Maria Nikolajewnas Anwesenheit bei seinem Bruder nichts Unschickliches sei, aber in tiefster Seele war er unzufrieden, mit ihr und mit sich selbst. Unzufrieden mit ihr war er, weil sie es nicht über sich brachte, ihn ziehen zu lassen, wenn es nötig war. Und wie sonderbar war ihm der Gedanke, dass er, der noch vor kurzem nicht an das Glück zu glauben wagte, sie könnte ihn liebgewinnen, sich jetzt unglücklich fühlte, weil sie ihn zu sehr liebte. Und unzufrieden mit sich selbst war er, weil er keine Charakterstärke gezeigt hatte. Noch weniger stimmte er in tiefster Seele zu, dass diese Frau, die bei seinem Bruder war, sie nichts angehe. Und er dachte mit Entsetzen an allerlei mögliche Zwischenfälle. Schon allein, dass seine Frau, seine Kitty, im selben Zimmer wäre mit einer Dirne, ließ ihn zusammenzucken vor Abscheu und Entsetzen. 17. Das Gasthaus in der Gouvernementsstadt, in dem Nikolai Levin lag, war eines jener Gouvernementsgasthäuser, die nach neuesten, fortschrittlichen Vorbildern eingerichtet sind, mit den allerbesten Absichten in Bezug auf Sauberkeit, Komfort und sogar Eleganz, die aber aufgrund des Publikums, das sie besucht, sich außerordentlich rasch in schmutzige Spelunken mit Anspruch auf zeitgemäße Fortschrittlichkeit verwandeln und eben aufgrund dieses Anspruchs dann noch schlimmer werden als alte, einfach schmutzige Gasthäuser. Dieses Gasthaus war bereits in diesem Zustand. Der Soldat in schmutziger Uniform, der am Eingang eine Papirossa rauchte und wohl den Portier vorzustellen hatte, die gusseiserne, durchbrochene, finstere und unangenehme Treppe, der flegelhafte Kellner im schmutzigen Frack, der Speisesaal mit dem verstaubten Wachsblumenstrauß als Tischschmuck, dazu Schmutz, Staub und Schluderei allenthalben, zugleich die neumodische, zeitgemäß eisenbahnhafte, selbstzufriedene Geschäftigkeit dieses Gasthauses. All das wirkte auf die Levins nach ihrem jungen Eheleben äußerst trostlos, besonders da der verlogene Eindruck, den das Gasthaus machte, sich überhaupt nicht vereinbaren ließ mit dem, was sie erwartete. Wie immer stellte sich heraus, dass nach der Frage, zu welchem Preis sie ein Zimmer wünschten, kein einziges gutes Zimmer frei war. Das eine gute Zimmer belegte ein Eisenbahnrevisor, das andere ein Advokat aus Moskau und das dritte Fürstin Astavjewa vom Landgut nahebei. Übrig war ein einziges schmutziges Zimmer, neben dem, so versprach man, gegen Abend ein zweites geräumt würde. Voll Unmut über seine Frau, weil eingetreten war, was er erwartet hatte, nämlich, dass er sich im Augenblick der Ankunft, da ihm beim Gedanken an den Bruder vor Erregung das Herz stehen blieb, um sie kümmern musste, statt gleich zum Bruder zu laufen, brachte Levin seine Frau auf das ihnen zugeteilte Zimmer. »Geh nur, geh«, sagte sie und sah ihn scheuen, schuldbewussten Blickes an. Er ging schweigend zur Tür hinaus und traf sogleich auf Maria Nikolajewna, die von seiner Ankunft erfahren hatte und nicht bei ihm einzutreten wagte. Sie war noch genauso, wie er sie in Moskau gesehen hatte, dasselbe Wollkleid, Arme und Hals nackt und dasselbe gutmütig stumpfe, nun ein wenig vollere, pockennarbige Gesicht. »Nun wie, was ist? Wie geht es ihm?« »Sehr schlecht. Der Herr steht nicht mehr auf, hat sie ständig erwartet. Sie sind mit Gattin hier?« Levin verstand im ersten Augenblick nicht, was sie befangen machte, aber sie erklärte es ihm. »Ich geh raus, geh in die Küche«, stieß sie hervor. »Der Herr wird sich freuen. Hat es schon erfahren und man kennt sich und erinnert sich aus dem Ausland.« Levin begriff, dass sie seine Frau meinte und wusste nicht, was antworten. Gehen wir«, sagte er. Doch sie setzten sich gerade in Bewegung, da öffnete sich die Tür seines Zimmers und Kitty schaute heraus. Levin errötete vor Scham und Unmut über seine Frau, die sich und ihn in solch eine schwierige Situation brachte. Aber Maria Nikolajewna errötete noch mehr. Sie duckte sich regelrecht und errötete, dass ihr die Tränen kamen, griff mit beiden Händen nach den Enden ihres Kopftuchs und wickelte sie um ihre roten Finger, da sie nicht wusste, was sie sagen oder machen sollte. Im ersten Augenblick sah Levin heftige Neugier in dem Blick, mit dem Kitty auf diese ihr unverständliche, schreckliche Frau schaute, aber das dauerte nur einen Augenblick. »Nun, was ist, wie geht es ihm?« wandte sie sich an ihren Mann und dann an sie. »Wir können doch unmöglich im Flur reden«, sagte Levin und blickte sich unmutig nach einem Gast um, der gerade auf schlenkrigen Beinen, quasi beschäftigt, durch den Flur schritt. »Dann kommen Sie herein«, sagte Kitty, nun zu Maria Nikolajewna gewandt, die sich wieder gefasst hatte. Doch dann sah sie das erschrockene Gesicht ihres Mannes. »Oder geht, geht und schickt nach mir.« Sie kehrte ins Zimmer zurück. Levin ging zu seinem Bruder. Das, was er bei seinem Bruder erblickte und empfand, hatte er überhaupt nicht erwartet. Er hatte erwartet, die gleiche Selbsttäuschung vorzufinden, die, wie er gehört hatte, bei Schwindsüchtigen so oft vorkommt und die ihn während des Bruders Besuch im Herbst so bestürzt hatte. Er hatte erwartet, deutlichere körperliche Anzeichen für das Nahen des Todes vorzufinden, größere Schwäche, größere Magerkeit, dennoch ungefähr den gleichen Zustand. Er hatte erwartet, dass er das gleiche Bedauern vor dem Verlust des geliebten Bruders und das gleiche Entsetzen vor dem Tod fühlen würde wie damals, nur in noch größerem Maß. Und darauf hatte er sich eingestellt. Aber er fand etwas ganz anderes vor. In dem kleinen schmutzigen Zimmer, dessen farbig gestrichene Wandpanos besudelt waren und wo man durch die dünne Wand nebenan reden hörte, in stickiger, von Gestank durchdrungener Luft lag auf dem von der Wand weggerückten Bett unter der Bettdecke ein Körper. Der eine Arm dieses Körpers lag auf der Bettdecke, und die Hand, riesig wie ein Rechen, war irgendwie an einem dünnen, vom Anfang bis zur Mitte ebenmäßigen langen Stiel festgemacht. Der Kopf lag seitlich auf dem Kissen. Levin konnte die verschwitzten, spärlichen Haare an den Schläfen sehen und die straff bespannte, wie durchsichtige Stirn. »Es kann nicht sein, dass dieser grauenhafte Körper Bruder Nikolai ist«, dachte Levin. Aber er trat näher, erblickte das Gesicht und jeder Zweifel war unmöglich. Trotz der grauenhaften Veränderung des Gesichts brauchte Levin nur in die lebendigen, auf den Eintretenden gerichteten Augen zu blicken, die leichte Regung des Mundes unter dem zusammenklebenden Schnurrbart wahrzunehmen, um die grauenhafte Wahrheit zu begreifen, dass dieser tote Körper sein lebendiger Bruder war. Die glänzenden Augen blickten streng und vorwurfsvoll auf den eintretenden Bruder. Und sogleich stellte sich durch diesen Blick eine lebendige Beziehung zwischen Lebenden her. Sogleich empfand Levin den Vorwurf in den auf ihn gerichteten Augen und Reue über sein eigenes Glück. Als Konstantin seine Hand nahm, lächelte Nikolai. Das Lächeln war schwach, kaum merklich, und trotz des Lächelns änderte sich der strenge Ausdruck der Augen nicht.
Du hast nicht erwartet, mich so vorzufinden, brachte er mühsam heraus. Ja, nein, sagte Levin sich verhaspelnd. Wieso hast du denn nicht früher von dir hören lassen? Also noch zur Zeit meiner Heirat? Ich hätte mich überall erkundigt. Er musste etwas sagen, um nicht zu schweigen. Doch er wusste nicht, was er sagen sollte, zumal der Bruder nichts erwiderte, lediglich kein Auge von ihm ließ und offenbar jedes Wort begierig aufnahm. Levin berichtete dem Bruder, seine Frau sei mitgekommen. Nikolai äußerte sich erfreut, sagte aber, er befürchte, sie durch seinen Zustand zu erschrecken. Schweigen trat ein. Auf einmal regte sich Nikolai und begann zu sprechen. Levin erwartete etwas besonders Bedeutsames und Wichtiges aufgrund seines Gesichtsausdrucks, aber Nikolai fing von seiner Gesundheit an. Er beschuldigte den Arzt, bedauerte, dass der berühmte Moskauer Arzt nicht da sei, und Levin begriff, dass er immer noch hoffte. Levin nutzte den nächsten Moment des Schweigens, stand auf, da er wenigstens einen Moment das qualvolle Gefühl loswerden wollte, und sagte, er gehe seine Frau holen.
»Schön. Und ich lass hier sauber machen. Ist es schmutzig und stinkt, glaube ich. Mascha, mach mal etwas Ordnung«, sagte der Kranke mit Mühe. »Und hast du geputzt, geh selbst raus«, fügte er hinzu, mit fragendem Blick auf den Bruder. Levin erwiderte nichts. Im Flur draußen blieb er stehen. Er hatte gesagt, er gehe seine Frau holen. Aber als er sich jetzt darüber Rechenschaft ablegte, was er empfand, beschloss er, sie vielmehr nach Kräften zu überreden, dass sie nicht zu dem Kranken ginge. »Warum soll sie leiden wie ich?«, dachte er. »Nun was? Wie?«, fragte Kitty mit erschrockenem Gesicht. »Ach, es ist furchtbar.« »Furchtbar. Warum bist du hergekommen?«, sagte Levin. Kitty schwieg kurze Zeit, den Blick scheu und mitleidig auf ihren Mann gerichtet. Dann trat sie zu ihm und packte ihn mit beiden Händen am Ellbogen. »Kostja, führ mich zu ihm, zu zweit fällt es uns leichter. Führ mich nur hin, führ mich hin und geh dann«, sagte sie. »Begreif doch, dich zu sehen und ihn nicht zu sehen, ist für mich viel schwerer. Dort kann ich vielleicht dir wie ihm von Nutzen sein. Bitte, erlaube es«, beschwor sie ihren Mann, als hinge das Glück ihres Lebens davon ab. Levin musste nachgeben, und als er sich gefasst, Maria Nikolajewna allerdings völlig vergessen hatte, ging er mit Kitty erneut zum Bruder. Leichtfüßig, unablässig auf ihren Mann blickend und ihm ihr tapferes und mitfühlendes Gesicht zeigend, trat sie ins Zimmer des Kranken, drehte sich ohne Hast um und schloss lautlos die Tür. Unhörbaren Schrittes trat sie rasch ans Lager des Kranken, doch so, dass er nicht den Kopf wenden musste, nahm sogleich in ihre frische junge Hand das Gerippe seiner riesigen Hand, drückte sie und mit der nur fraueneigenen, nicht kränkenden und mitfühlenden, stillen Lebhaftigkeit begann sie zu sprechen. »Wir sind uns begegnet, waren aber nicht bekannt. In Soden«, sagte sie. »Sie dachten nicht, dass ich einmal ihre Schwägerin würde.« »Sie hätten mich nicht erkannt«,
fragte er mit dem Lächeln, das bei ihrem Eintreten aufgestrahlt war. »Doch, ich hätte sie erkannt. Wie gut Sie daran getan haben, von sich hören zu lassen. Es vergeht kein Tag, ohne dass Kostja an Sie denken und sich Sorgen machen würde.« Aber die Lebhaftigkeit des Kranken hielt nicht lange vor. Sie hatte noch nicht zu reden aufgehört, da erschien auf seinem Gesicht wieder der strenge, vorwurfsvolle Ausdruck, der Neid des Sterbenden auf alles Lebende. »Ich befürchte, dass Sie sich hier nicht recht wohlfühlen«, sagte sie, entzog sich seinem unverwandten Blick und musterte das Zimmer. »Wir sollten den Wirt nach einem anderen Zimmer fragen«, sagte sie zu ihrem Mann, »auch damit wir in der Nähe sind.« 18. Levin konnte seinen Bruder nicht ruhig anschauen, konnte nicht in seiner Gegenwart natürlich und ruhig sein. Wenn er zu dem Kranken ins Zimmer trat, umflorten sich unwillkürlich seine Augen und seine Aufmerksamkeit. Er sah und unterschied an der Situation des Bruders keine Einzelheiten. Er nahm den schrecklichen Geruch wahr, Schmutz und Unordnung und die Qual und das Stöhnen und hatte das Gefühl, jede Hilfe sei unmöglich. Ihm kam gar nicht in den Sinn, nachzudenken, um den Zustand des Kranken in seinen Einzelheiten zu erkennen, nachzudenken, wie dort unter der Decke dieser Körper lag, wie verbogen
diese abgemagerten Unterschenkel, Kreuzbeine und der Rücken gebettet waren, und ob man sie nicht irgendwie besser betten und irgendwas tun könnte, damit es, wenn schon nicht besser, doch weniger schlecht wäre. Ihm liefen Kälteschauder über den Rücken, wenn er über diese Einzelheiten nachzudenken begann. Er war felsenfest überzeugt, dass sich überhaupt nichts tun ließ. Weder um das Leben zu verlängern, noch um die Leiden zu erleichtern. Das Bewusstsein, dass er jegliche Hilfe als unmöglich erachtete, teilte sich dem Kranken allerdings mit und brachte ihn auf, weshalb Levi noch schwerer ums Herz war. Im Zimmer des Kranken zu sein, war ihm eine Qual. Nicht dort zu sein, war noch schlimmer. So ging er unablässig unter den verschiedensten Vorwänden hinaus und wieder hinein, außerstande, allein zu bleiben. Kitty aber dachte, fühlte und handelte überhaupt nicht so. Beim Anblick des Kranken dauerte er sie. Und Bedauern rief in ihrem weiblichen Herzen überhaupt nicht jenes Entsetzen und Zurückschrecken hervor, das es bei ihrem Mann hervorrief, sondern das Bedürfnis zu handeln, alle Einzelheiten über seinen Zustand zu erfahren und Abhilfe zu schaffen. Und da sie nicht den geringsten Zweifel hegte, dass sie ihm helfen musste, zweifelte sie auch nicht daran, dass es möglich war, und ging sofort ans Werk. Jene Einzelheiten, an die auch nur zu denken ihren Mann in Schrecken versetzte, fielen ihr sofort ins Auge. Sie schickte nach einem Arzt, schickte in die Apotheke, ließ ihre Zofe, die mitgekommen war, gemeinsam mit Maria Nikolajewna ausfegen, staubwischen, putzen, wischte selbst etwas ab, wusch etwas durch, legte etwas unter die Bettdecke. Einiges wurde gebracht auf ihre Anordnung, einiges aus dem Krankenzimmer weggebracht. Ein paar Mal ging sie auch selbst in ihr eigenes Zimmer, ohne die Herren zu beachten, die ihr entgegenkamen, und besorgte und brachte Leintücher, Kissenüberzüge, Handtücher und Hemden. Der Lakai, der im Speisesaal den Ingenieuren das Essen servierte, kam ein paar Mal auf ihr Verlangen mit ärgerlichem Gesicht und konnte doch nicht anders, als ihre Weisungen auszuführen, denn sie erteilte sie mit derart liebenswürdiger Beharrlichkeit, dass man sich ihr einfach nicht entziehen konnte. Levin billigte das alles nicht. Er glaubte nicht, dass dem Kranken daraus ein Nutzen erwachse. Am meisten fürchtete er, dass der Kranke ärgerlich werden könnte. Der Kranke schien zwar alles mit Gleichmut hinzunehmen, ärgerte sich aber nicht, sondern schämte sich nur. Überhaupt schien es ihn zu interessieren, was sie mit ihm anstellte. Als Levin vom Arzt zurückkehrte, zu dem Kitty ihn geschickt hatte, und die Tür aufmachte, traf er den Kranken in dem Moment an, da ihm auf Kittys Anordnung die Wäsche gewechselt wurde. Das lange weiße Gerippe des Rückens mit den riesigen abstehenden Schulterblättern und den vorragenden Rippen und Wirbeln war entblößt. Maria Nikolajewna und der Lakai hatten den Hemdsärmel verknäult und konnten den langen, herabhängenden Arm nicht hineinstecken. Kitty, die eilends hinter Levin die Tür zugemacht hatte, schaute nicht hin, aber der Kranke stöhnte auf und sie ging rasch zu ihm. »Macht schneller«, sagte sie.
»Kommen Sie nicht her«, murmelte der Kranke ärgerlich. »Ich kann selbst.«
»Was sagen Sie?«, fragte Maria Nikolajewna. Aber Kitty hatte es gehört und begriffen, dass es ihm peinlich und unangenehm war, in ihrer Gegenwart entblößt zu sein. »Ich schaue nicht«, sagte sie und rückte den Arm zurecht. »Maria Nikolajewna, gehen Sie auf die andere Seite. Rücken Sie dort den Arm zurecht«, fügte sie an. Und zu ihrem Mann sagte sie, »geh doch mal bitte, in meinem kleinen Beutel habe ich ein Fläschchen, weißt du, im Seitentäschchen. Bring das bitte. Unterdessen wird hier fertig aufgeräumt.« Als Levin mit dem Fläschchen zurückkehrte, fand er den Kranken bereits frisch gebettet und um ihn alles völlig verändert. Der Gestank war dem Geruch von Essig und Parfum gewichen. Kitty hatte beides, die Lippen vorgestülpt und die roten Wangen aufgeblasen, durch ein Röhrchen zerstäubt. Nirgends war mehr Staub zu sehen. Unterm Bett lag ein Teppich. Auf dem Tisch standen akkurat aufgereihte Fläschchen und eine Wasserkaraffe, lag die nötige Wäsche aufgeschichtet und Kittys Broderie anglaise. Auf dem anderen Tisch, am Bett des Kranken, stand etwas zu trinken, eine Kerze und Arzneipulver. Der Kranke, gewaschen und gekämmt, lag in sauberen Leintüchern auf hoch aufgeschichteten Kissen, trug ein sauberes Hemd mit weißem Kragen um den unnatürlich dünnen Hals und schaute mit neuer Hoffnung, ohne ein Auge von ihr zu lassen, auf Kitty. Der Arzt, den Levin geholt und im Club gefunden hatte, war nicht derjenige, der Nikolai Levin behandelt hatte und mit dem er unzufrieden war. Der neue Arzt holte sein Hörrohr hervor und horchte den Kranken ab, wiegte den Kopf und verschrieb eine Arznei und erklärte zunächst besonders eingehend, wie die Arznei zu nehmen, dann welche Diät einzuhalten wäre. Er riet zu rohen oder leicht gekochten Eiern und Selterswasser mit frisch gemolkener Milch einer bestimmten Temperatur. Als der Arzt fort war, sagte der Kranke etwas zu seinem Bruder. Levin verstand jedoch nur die letzten Worte, »Deine Katja«. Und an dem Blick, mit dem er Kitty ansah, begriff Levin, dass er sie gelobt hatte. Der Kranke rief auch Katja her, wie er sie nannte.
»Es geht mir viel besser«, sagte er. »Mit Ihnen wäre ich längst gesund geworden. Wie schön.«
Er nahm ihre Hand und zog sie an seine Lippen. Doch als ob er befürchte, es könnte ihr unangenehm sein, besann er sich anders, ließ sie los und streichelte sie nur. Kitty nahm seine Hand in ihre beiden Hände und drückte sie.
»Jetzt dreh mich auf die linke Seite und geh schlafen«,
murmelte er. Niemand verstand, was er sagte. Nur Kitty hatte es begriffen. Sie begriff es, da sie in Gedanken unablässig darauf achtete, was er brauchen könnte. »Auf die andere Seite«, sagte sie zu ihrem Mann. »Er schläft immer auf der anderen. Dreh ihn um. Dafür Dienstboten zu holen wäre unangenehm. Ich kann es nicht.« »Können Sie es vielleicht?« wandte sie sich an Maria Nikolajewna.
»Ich fürchte mich«,
antwortete Maria Nikolajewna. Wie grauenhaft es auch war für Levin, diesen grauenhaften Körper mit den Armen zu umfangen, unter der Bettdecke nach jenen Stellen zu greifen, von denen er nichts wissen wollte, doch unterm Einfluss seiner Frau machte Levin sein entschlossenes Gesicht, das seine Frau schon kannte, und schob die Arme darunter und griff zu, war aber trotz seiner Körperkraft verblüfft über die sonderbare Schwere dieser ausgemergelten Gliedmaßen. Während er ihn umdrehte und seinen Hals von der riesigen, abgemagerten Hand umfangen fühlte, wendete Kitty rasch und unhörbar das Kissen, schüttelte es auf und schob den Kopf des Kranken und seine spärlichen Haare zurecht, die wieder an der Schläfe klebten. Der Kranke hielt die Hand des Bruders in der seinen fest. Levin spürte, dass er etwas mit seiner Hand machen wollte und sie irgendwo hinzog. Levin überließ sie ihm beklommen. Ja, er zog sie an seinen Mund und küsste sie. Levin wurde von Schluchzen geschüttelt. Und außerstande etwas zu sagen, verließ er das Zimmer.
Wo ist mein Fäuschen nur? Oh, 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 oh. Straße eng gerannt. Das ist kein Wunder, weil
Maschine brennt, brennt.
Helfen oder nicht?
Normal, ich helfe dir.
Von wo geht die Tür stehen?
Von wo?
Von wo, Alter? Die haben mich kaputt gemacht. Mein Gesicht ist total entstellt, Alter. Ihr wisst, ich bin am Arsch, verstehst du? Du bist mein Freund, verstehst du?
Liegt doch nicht, Mann.
Hä?
Liegt doch nicht, jetzt ist nichts passiert.
Hä?
Liegt doch nicht, Mann.
Was?
Liegt doch nicht.
Ich schwöre dir, Säckchen, weißt du, wie ich aussehe, Alter? Mein Gesicht ist dick wie eine Fotze, Alter. Die haben mich zu dritt kaputt gemacht, Alter. Zu dritt.
Wann denn?
Ja?
Wann denn?
Eben gerade, vor einer Stunde, Alter.
Wo warst du denn, du Disco, die Uhrzeit?
In Retro-Bar, Alter. Kannst du mir helfen, Säckchen?
Kein Problem, wann denn?
Ey, Säckchen, weißt du, wie ich meine, Alter, was die mich kaputt gemacht haben, da 8 Leute. Acht Leute, Säckchen.
Nicht drei.
Ey, weißt du, die mich kaputt gemacht haben, Säckchen? Mein Gesicht ist total entstellt, Alter. Ja. Ich weiß, was ich machen soll.
Warum denn?
Ey, der hat mich angemacht, hab ich gesagt, geh weg von dir. Und dann bin ich 1 gegen 1. Und was ist der macht? Er kommt aus der Toilette raus und haut mir eine komplette Asbach-Uralsflasche ins Gesicht. Und dann ich sehe nur noch Sterne und ich bin abgehauen auf Taxi. Mein ganzes Gesicht ist dick, Alter. Oh, Jessie, weißt du, wie ich mir weh tue? Weißt du, ich mich fühle wie eine Fotze, Alter.
Also, das ist so, Roman. Klar, wie schon, Alter.
Kannst du mir helfen, Jessie? Kannst du mir nicht helfen?
Ich helfe dir, wo ist die Disco?
Ich schub dich heute Nachmittag an. Kannst du mir helfen oder nicht?
Normal helfe ich dir an, das ist kein Problem.
Ihr Säckchen, ich frag dich nur. Wie, Bruder? Kannst du mir helfen oder nicht?
Normal, ich helfe dir.
Alter, ich schwöre dir, weißt du, wie ich aussehe? Weißt du, wie mein Gesicht aussieht? Mein Gesicht sieht aus wie so eine Fotze, aufgeschwollen. Die haben mich zu 7 kaputt gedreht, Alter, kaputt gedreht.
Wo ist denn das?
Und keiner hat mir geholfen.
Wo ist denn das? Wo ist diese Disco?
Weißt du, wo diese Retro-Bar ist?
Wo?
Diese Kunstabler Wache.
Nein.
Wo, bist du jetzt zu Hause oder was?
Ja.
Dann lass uns heute Abend telefonieren, okay?
Okay, ruf mich aber auch an.
Ey, Säckchen, wenn du mir nicht hilfst, ich lieb dich, das weißt du.
Ruf mich einfach.
Bitte helf mir dafür, weißt du? Bitte, ich will diese Rache machen, weißt du, Rache.
Ja.
Ich rufe sie rein, okay?
Okay, mach das auch.
Also, schau mal, Bruder, ciao.
Diese Freuden waren so klein, dass sie unauffällig waren wie Gold im Sand.
Don't know absolutely nothing.